So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field Effects. Wir haben seit längerem wieder einen Gast bei uns und ich freue mich ganz besonders über den Gast, denn es ist Ekins und mein Ausbilder bei unserer Health Coach Ausbildung und er wird sich dann selber vorstellen.
Ja, schön, dass ich hier sein kann, ihr beiden. Es ist erstmal sehr ungewohnt, mal auf der ganz anderen Seite zu stehen und jetzt gleich mal von der anderen Seite mal in die Richtung einzugrätschen. Aber mein Name ist Timo Tickolf. Ich bin vorwiegend im Trainings- und Gesundheitscoaching unterwegs, bin nebenbei, wie ihr es auch gerade schon gesagt habt, seit 3,5 Jahren im Bereich Ausbilder und Dozent unterwegs, gerade so in einem trainingswissenschaftlichen Part. Und wie ich es immer sage, ab und zu mache ich auch gerne ein bisschen Sport und bin auf dem Competition-Floor unterwegs und treibe mal meinen Körper ein bisschen in den Wahnsinn und habe Spaß und genieße das dann.
Das stimmt allerdings, dass du das genießt und Spaß dabei hast, man sieht es in den Storys.
Ja, nicht immer Spaß, aber ich versuche zumindest den Spaß beizubehalten.
Ich finde das jetzt auch sehr süß ausgedrückt, wenn er so ein bisschen sagt, ne? Also wenn wir mal wirklich betrachten, wie viel Sport du machst und wie eigentlich dein Leben sich großzügig um Sport drumherum gestaltet, finde ich das, sehr bescheiden ausgedrückt, aber und damit würde ich eigentlich direkt so reinpreschen in das Thema. Du hast uns ja über sehr, sehr viele Monate begleitet, ganz viel Wissen auch in puncto Trainingswissenschaften mit aufzubauen. Nichtsdestotrotz hat die Zeit Mel und mich ja dazu gebracht, dahingehend uns nicht zu spezialisieren und das weiterhin deine Expertise und anderen Menschen die Expertise sein zu lassen. Daher einmal mit einer ganz einfachen Frage gestartet, Timo. Menschen strugglen immer noch zwischen der Balance, zwischen verschiedenen, Sportarten. Mhm. Und in dem Kontext stellt sich nach wie vor die Frage, auch wenn sie für uns sehr klar ist, wo ist eigentlich das perfekte Verhältnis zwischen Ausdauersport und Kraftsport? Wir haben eine Folge spezifisch über Kraftsport gehalten. Es geht jetzt gar nicht vordergründig um das absolute, wie starte ich da rein, sondern wie sollte so eine Balance aussehen? Wo siehst du die Wichtigkeit nach der aktuellen Lage, nach dem, was du recherchierst, was du lehrst? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Super Frage zum Einstieg. Ich hoffe, mein Monolog wird jetzt nicht allzu lang gehen, also grätsch ein bisschen rein.
Die Menschen kennen das von mir, alles gut, fühl dich frei.
Ja, sehr gut. Also grundsätzlich kann man mal ganz klar sagen, dass es früher schon war, dass mehr und mehr Menschen einfach nur über Krafttraining geredet haben. Dass immer so im Munde war, okay, ich muss jetzt Krafttraining machen, um gesund zu sein, um fit zu sein, um schmerzfrei zu sein, um lange glücklich zu sein. So ein bisschen dieser Longevity-Faktor. Und da kann man mittlerweile ganz klar sagen, und das hat auch die Wissenschaft und die Datenlage gezeigt, und das ist auch die letzten Jahre jetzt schon, dass mehr und mehr der Faktor Ausdauer oder die Ausdauerleistungsfähigkeit einen ganz großen Stellenwert einnimmt, wenn es um das Thema Langlebigkeit geht. Und das ist super, super, super wichtig zu verstehen. Ja, Krafttraining ist super essentiell und vermutlich einer der wichtigsten Säulen, wenn es um das Thema Langlebigkeit geht, neben Schlaf, neben Thema Ernährung, Stressmanagement, neben dem Thema Mindset, das, was ihr auch schon alles in eurem Podcast immer und immer wieder gesagt habt. Aber das Thema Ausdauer nimmt mittlerweile mehr und mehr einen größeren Stellenwert ein. Und man kann gar nicht so spezifisch sagen, wieso die Balance ist zwischen Kraft- und Ausdauertraining, beziehungsweise in welchem Verhältnis das stehen muss. Was aber ganz klar zeigt, ist, dass beides integriert werden sollte. Und eine ganz schöne Pauschalformel, die ich immer ganz gern nutze, die ich für meine Kunden nutze, die ich auch für mich selber nutze, wenn es bei mir mal irgendwann um das Thema Gesundheit geht und nicht nur um das Thema körperliche Leistungsfähigkeit wie jetzt, also ein bisschen außen vor gelassen, ist so, wenn ich dreimal die Woche trainiere, würde ich persönlich zweimal die Woche Krafttraining machen und einmal die Woche das kardiovaskuläre System trainieren in Bezug auf Ausdauer. Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen spezifischer reingehen, was das auch heißt, ich trainiere meine Ausdauer, weil da gibt es unterschiedliche Formen, unterschiedliche Trainingszonen, die, und das ist ganz wichtig, unterschiedliche physiologische Anpassungen im Körper machen. Das heißt, einfach nur, ich ziehe mir jetzt die Laufschuhe an und laufe 30 Minuten los, ist nicht so smart. Wir können das Ganze gleich aber smart verpacken, indem wir einfach nur ein, zwei verschiedene Trainingsvariablen berücksichtigen, womit wir das Training viel, viel effektiver, viel effizienter gestalten können, um halt noch größere Nutzen zu haben. Aber zusammenzufassen, pauschal gesagt, wenn ich dreimal die Woche trainiere, würde ich zweimal die Woche Krafttraining machen, einmal die Woche würde ich Ausdauertraining machen. Desto mehr du trainierst, 4-5 Mal würde ich das immer so aufteilen in Bezug auf so 2:1 Ratio, so kann man das ganz gut eigentlich immer aufteilen.
Jetzt habe ich da gleich zwei Fragen dazu, Timo. Die erste Frage ist, wir sprechen hier immer von separaten Tagen, wenn du sprichst 3 oder 2:1, je nachdem. Also eher an 3 Tagen Krafttraining und dann an 2 anderen Tagen Ausdauertraining.
Absolut. Also ich würde es immer separieren. Grundsätzlich könnte man das auch an einem Tag machen. Es gibt aber sogenannte Interferenzeffekte, dass Kraft und Ausdauer sich gegenseitig negativ beeinflussen können, weil es unterschiedliche Signalwege gibt, will ich gar nicht zu deep reingehen. Aber man könnte das Ganze machen, wenn man so ein paar Faktoren berücksichtigt. Aber grundsätzlich, und das ist so für die Allgemeinheit, würde ich ganz klar sagen, wenn es um das Thema gesundheitsorientiertes Training geht, würde ich immer Krafttraining und Ausdauertraining in den Trainingsplan integrieren. Und ja, bei 3 Einheiten würde ich das Ganze verteilt auf 7 Tage in der Woche immer splitten.
Ja. Zweite Frage zu diesem Thema. Ist es für Männer und Frauen gleich zu handhaben oder unterscheidest du da in deinen Coachings, ob Männlein oder Weiblein?
Grundsätzlich, keep it simple, ich würde es immer gleich halten, aber es ist sehr kontextabhängig von dem persönlichen Trainingsziel. Wenn es jetzt natürlich eine Person gibt, die sagt, okay, hey, ich möchte mich gerade auf irgendwas Spezifisches vorbereiten, sei es jetzt mal auf meinen ersten Halbmarathon, auf meinen ersten High Rocks, auf meinen ersten Triathlon oder umgekehrt auf meinen ersten Bodybuilding, Powerlifting, Wettkampf etc. pp., dann würde ich schon die Sessions spezifisch gesehen auf das persönliche Ziel und ganz wichtig immer auf den persönlichen Kontext. Das heißt, ich würde gar nicht pauschal einen Trainingsplan sagen, sondern auch der Kontext von der Person, die Lebensumstände beispielsweise, spielen eine ganz, ganz große Rolle, wie ich das Training programmiere, weil theoretisch könnte man das auch mal machen, wenn es vielleicht mal entspannter und stressfreier so reinpasst, sei es bei einem Mann, bei einer Frau, könnte man auch mal zweimal Ausdauer nur einmal Krafttraining machen über einen gewissen Zyklusblock. Das heißt, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass man immer nur dieses 2 Krafttraining und 1 Ausdauertraining, sondern das Ganze kann ganz, ganz, ganz entspannt so ins Leben integriert werden, dass es eher kein weiterer Stressor ist, sondern eher zu so einer schönen hormonellen Ausschüttung führt, dass wir einfach mehr Spaß, mehr Freude, mehr Gesundheit haben. Und das ist super, super wichtig. Training / Bewegung soll einfach Spaß machen, soll uns glücklich machen. Das meine ich so, wie ich sage, und nicht ein zusätzlicher Stressor sein.
Bin ich bei dir?
Das ist gut.
Und genau.
Das ist sehr gut.
Genau, da ist aber, finde ich, ein sehr, sehr schmaler Gral. Also ich habe gerade so einen Coachie von mir vor Augen, insbesondere wenn es darum geht, wirklich unsere Performance so ein bisschen auf das nächste Level zu heben, unser Training zu verbessern, stärker zu werden, performanter zu werden, neigen wir ja grundsätzlich, ich spreche jetzt einfach mal für die Allgemeinheit, können sich ja die rausnehmen, die sich rausnehmen wollen, ne? Neigen wir ja dazu, immer noch zu denken oder von inneren Überzeugungen gelenkt zu werden im Sinne von mehr ist mehr. Und dann gibt es schon den einen oder anderen Trigger, der dann sagt, ja, okay, jetzt weiß ich theoretisch, beziehungsweise ich habe den Podcast gehört, beziehungsweise ich habe da und da irgendein Buch, irgendeine Studie gelesen. Ich weiß, dass es nicht so gut wäre, nach meiner Krafttrainingseinheit von heute Morgen jetzt nochmal laufen zu gehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja irgendwie diesen Impuls zu sagen, ja, aber mehr ist mehr und ich muss ja irgendwie für den Marathon mich vorbereiten, für den Triathlon und oder für High Rocks. So, das ist ja auch bei dir immer wieder ein Thema. Wie gehst du, also hast du diese inneren Stimmen auch, wie gehst du mental damit um? Weil ich wäre nicht ich, wenn ich nicht jetzt irgendwie noch so eine mentale Komponente mit reinnehmen würde.
Ja, 100% ist eine super geniale Frage, weil ich spreche komplett aus der Erfahrung. Ich habe exakt, ich will nicht sagen die Fehler, weil für mich gibt es keine Fehler, es gibt immer nur Erfahrungen, die man macht und daraus lernt. Ich habe exakt das durchlebt, dass ich früher mal dachte, viel hilft viel, also wirklich viel hilft viel. Deswegen habe ich es vorhin auch sehr smart und süß verpackt, wie du es gesagt hast, indem ich meinte, ich trainiere mal ab und zu. Es ist schon viel weniger. Ich trainiere trotzdem 8, 9, 10 Mal die Woche, aber ich trainiere jetzt smart und entspannter als früher, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt zweimal am Tag trainieren, habe dann vielleicht nur einen Rest-Day und baller das jetzt noch durch, weil ich denke, okay, irgendwie alle anderen trainieren auch so, was übrigens aus meiner Sicht einer der größten Gefahren, würde ich schon sagen, in Bezug auf die gesamte Social-Media-Welt ist, weil man immer nur das sieht, was man irgendwie sieht in Bezug auf, okay, krass, der Athlet trainiert dreimal täglich, ich muss jetzt auch dreimal täglich trainieren, um genau die Leistungen zu erbringen, die der Athlet bringt oder um aufzuholen oder um besser zu werden. Und das ist halt voll der Trugschluss. Also es ist super, super, super wichtig, sich A, nicht mit anderen zu vergleichen, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch das habe ich früher gemacht. Und auch das, so ehrlich bin ich, mache ich jetzt teilweise immer noch, was mich ehrlicherweise oft auch ein bisschen unter Druck setzt, was mich so ein bisschen stört. Gerade wenn es jetzt in Richtung einer Weltmeisterschaft geht, die in 3 Wochen ist in Nizza, guckt man auch mal so auf andere Läden. Hey, wie trainieren die gerade? Wie trainieren die? Aber es ist super wichtig, dass man bei sich selber bleibt. Ganz wichtig, auch wenn es schwierig fällt. Und ja, das darf ein Prozess sein. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Es darf ein Prozess sein. Bei mir hat es 7, 8 Jahre gedauert, bis ich mehrmals Signale von meinem Körper bekommen habe in Bezug auf Schmerzen. Plötzlich fangen die und die Symptome an. Also bei mir war es vor allen Dingen in Bezug auf die gesamte Schmerzthematik, dass plötzlich hier ein Ziehen da, da ein Wehwehchen da. Und das ist zum Beispiel auch ganz spannend für uns Sportler, dass Schmerzen erstmal, und das klingt jetzt gleich super paradox, was super Positives für uns sind, weil Schmerzen nichts anderes ist wie eine Art Kommunikation vom zentralen Nervensystem zu eurem Körper mit dem Hinweis, hey Timo, hey Ekin, hey Melanie, das, was du gerade machst, das ist so nicht cool. Deswegen gebe ich dir jetzt mal einen Schmerz, sei es das Thema Sprunggelenk, das Thema Knie, unterer Rücken, egal was. Meistens ist es nur ein Signal oder ein Hinweis, jetzt fahr mal 3 Gänge zurück, bevor irgendwas Schlimmeres kommt. Und die Symptome, die Signale habe ich beispielsweise über Jahre gar nicht so drauf geachtet. Ich dachte, okay, ich trainiere jetzt 13 Mal in der Woche, keine Ahnung, und dann so ein bisschen Schulter, so ein bisschen Rücken. Ja, irgendwie gehört das dazu. Nee, das gehört auf gar keinen Fall dazu. Ich trainiere jetzt vom Volumen ähnlich viel wie damals, aber viel smarter. Ich höre viel mehr auf meinen Körper. Sobald die ersten Symptome, die ersten Signale kommen, ich fahre 2 Schritte zurück, höre ein bisschen mehr auf meine Gesundheit, auf meinen Körper, tu mehr für mich, für meine Regeneration. Ganz, ganz wichtig, weil ich sage auch immer, wer viel trainiert, soll mindestens genauso viel regenerieren. Wenn du 5, 6 Stunden die Woche trainierst, was viel ist, solltest du mindestens auch 3, 4, 5 Stunden die Woche in deine Regeneration investieren. Wer das nicht macht, wird irgendwann automatisch die Quittung bekommen, weil ich kenne keinen Athleten, der so viel trainiert und nicht irgendwann mal ein Wehwehchen hat. Deswegen, ja, zurück zu deiner Frage. Ja, sorry für meine Monologe.
War alles sehr, sehr wertvoll.
Manchmal schweife ich ein bisschen ab. Ich glaube, man muss selber oft durch die Erfahrung mal gehen. Und ich glaube, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin hier wird exakt diese Erfahrung mal durchlebt haben in Bezug auf, okay, ich habe jetzt viel trainiert und ja, da waren Schmerzen und ich habe nicht so wirklich mal auf die Signale gehört. Und es müssen gar nicht physische Schmerzen sein. Es können auch andere Dinge sein, wie ich schlafe plötzlich schlechter, ich kriege plötzlich Heißhungerattacken oder mein Energiemanagement bricht plötzlich ein, ich habe Tagesmüdigkeit plötzlich, komme abends nach Hause und könnte mich sofort ins Bett legen. Das sind alles Signale vom typischen Übertraining, weil viel hilft ja viel. Fragezeichen, Ausrufezeichen, nee, viel hilft nicht immer viel. Deswegen, ich würde alles einen Ticken langsamer gestalten, das ist mein größtes Learning, alles viel smarter, viel individueller gestalten und sich vor allen Dingen nicht mit anderen Menschen vergleichen, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich würde mal mit einer sehr konkreten Frage einsteigen, weil mich wirklich interessieren würde, wie du das handhaben würdest im Coaching. Bleiben wir tatsächlich mal bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, ne, bei dem Coaching, weil der ist gerade so präsent vor meinen Augen. Es geht unter anderem darum, dass viel Ausdauersport, auch Krafttraining involviert und alles. Und irgendwann schickt der Körper aber so viele Symptome von allen Seiten, vom Nervensystem, Schmerztechnik, also wirklich von allen Seiten. Unglaublich viele OPs hinter sich, Hüfte, Rücken, Schultern, Sprunggelenke, alle möglichen Sehnen, nur Probleme. Nervensystem down, so in Richtung psychologische Erkrankungen, mentale Gesundheit gar nicht on point, emotionale Gesundheit reden wir gar nicht drüber, steht ganz, ganz hinten an. Und an diesem Punkt, wo wirklich wir von teilweise 1 bis 2 Stunden qualitativem Schlaf sprechen, wo wir von einer Regeneration sprechen, die aus dieser roten Zone gar nicht rauskommt, war meine Maßnahme, und jetzt bin ich komplett offen für alle Hinweise, ne, war meine Maßnahme zu sagen, so stopp. Das ist jetzt absolut die Notbremse, weil immer wieder eben der Versuch da war, so ein bisschen und vielleicht nur 2 Übungen und vielleicht nur ein strammer Spaziergang und so nein, Mann, stopp. Entspannter Spaziergang, frische Luft, Regeneration, ja. Ganz viel mentale, emotionale Gesundheit, ja, aber kein Training. Und jetzt interessiert mich auch, weil du kommst ja aus einer anderen Brille, aus der Trainingsbrille. Wie würdest du bei so einem Menschen, ganz grob, du kennst jetzt genauere Daten nicht, umgehen? Würdest du da sagen, es gibt leichte Trainingseinheiten, die man machen könnte? Oder
Ja, ist eine super schwierige Frage, unabhängig davon, ob ich den Kontext kenne oder nicht. Weil realistisch betrachtet ist das, was du gesagt hast, zu 100% der richtige Pfad. Ich würde nichts anderes machen. Ich würde genauso, was du gesagt hast, ich würde alles streichen, was den Körper zusätzlich stresst. Und man muss ganz klar sagen, dass Krafttraining und Ausdauertraining, egal wie leicht, egal wie locker, ein großer Stressor für den Körper ist. Punkt.
Ja.
Es kann nur in dem Kontext sein und das habe ich auch schon erlebt und ich würde mir immer die Frage stellen, wenn mir das jemand sagen würde, also ich bin ein absoluter bekloppter Freak, im positiven Sinne, also hoffentlich im positiven Sinne.
Doch, aber bist wenn, du.
Ja, aber wenn mir jemand sagen würde, Timo, du machst jetzt erstmal 6 Wochen keinen Sport, weil du im, keine Ahnung, Red S, Energie, egal was, du bist komplett low, es geht um Gesundheit. Ich wüsste nie, wie ich reagieren würde, weil ich so manifestiert auf Sport bin, weil ich bin sehr strikt gefahren da. Ich weiß aber auch, dass es mir gut tut. Ich komme aus einem ganz Extrem, ich bin jetzt viel entspannter. Ich würde mir immer nur die Frage stellen, wie würde ich reagieren, weil ich schon ein Extremer bin. Da draußen gibt es wahrscheinlich Menschen, die sind noch extremer. Deswegen, wenn du so Menschen sagen würdest, hey, mach jetzt mal gar keinen Sport, was gesundheitlich, ich stimme dir zu 1000% zu, aber der Stressor, gar keinen Sport machen zu können mehr, obwohl das zu 100% die richtige Lösung ist, der könnte manchmal sogar noch höher sein. Deswegen, ich habe ehrlicherweise keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich würde es ähnlich machen wie du. Und ich sage es auch mal so mit meinen Kunden, ich bin halt ein ganz direkter, ganz ehrlicher Mensch. Ich sage, entweder vertraust du mir jetzt und wir machen das so, wie ich das sage, oder wir cutten das hier.
Ja,
weil
voll.
Irgendwie nur machen, macht keinen Sinn.
Nee.
Und wahrscheinlich würde ich auch eher den Weg fahren, den du gesagt hast. Ne? Wir machen das jetzt ganz normal so, wie du es gesagt hast, statt immer nochmal hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, weil so kommt der Körper auch nicht raus und so kann der Körper sich auch mal nicht richtig erholen. Aber ja, schwieriges Thema, sehr schwierige Frage.
Ja, total schwieriges Thema, ne? Vor allem, wenn, wie gesagt, das Nervensystem halt komplett down ist aufgrund von ganz, ganz vielen anderen Themen, wo du halt ganz genau weißt, also jedes bisschen so, wenn du eigentlich schon jedes Supplement 3-mal umdrehen musst, um zu gucken, so kann das jetzt irgendwie proinflammatorisch wirken oder wie Stress ist das System. Also das ist schon so eine sehr extreme Nummer gewesen und es war halt auch sehr offensichtlich, dass jede kleine Belastung den Schlaf halt in der roten Zone quasi ins Dunkelrote nochmal schießt. Und so aus dem Herzen heraus habe ich dann gesagt, okay, also let's start mit Yoga. Ne? Um einfach irgendwie diese Mobilität und die Bewegung auch drin zu haben, weil wenn das entspannt ist, auch da wieder, es gibt zigtausend verschiedene Arten von Yoga, aber wenn das ein entspanntes Durchmobilisieren, Durchbewegen ist, kann das auch wieder sehr pro Nervensystem Parasympathikus wirken. Aber gut, genug zu dem Thema. Vielen Dank für deine Antwort.
Ja, absolut. Aber kam ja sehr stark aus dem Sportbereich, weil der Kontext ist auch nochmal wichtig. Wenn das wirklich jemand ist, der vorher immer schon so 6-7 Mal die Woche Sport gemacht hat oder 5-mal die Woche Sport gemacht hat, nochmal ein bisschen schwieriger, dieses ganz Extrem, als wenn jemand nur so 2-mal die Woche was gemacht hat.
Nee, also es war schon eher in Richtung 5-6 Mal die Woche, okay. Aber das pendelte sich halt über eine sehr, sehr lange Zeit ein. Also ich rede jetzt nicht nur von mehreren Wochen, wo er keinen Sport machen konnte, sondern dieses System ist wirklich seit über einem Jahr down. Und er ist jetzt quasi zu mir gekommen damit, okay. Ich komme hier aus der Nummer nicht mehr raus.
Okay.
Und halt aber innerlich diese ganzen Remembers von, ja, aber ich bin doch der vor 2 Jahren noch so und so oft trainiert hat, ja, okay, so das warst du vor 2 Jahren, aber wenn du dahin willst, dann kannst du jetzt nicht das Level weiterhin beibehalten. Das ist halt auch so ein ganz schmaler mentaler Gral.
100%.
Ja, du hast das Thema Schmerzen angesprochen, aber bevor ich den Sprung in die Schmerzenwelt wage, Mel, hast du irgendwie, weil
tatsächlich, ja, tatsächlich. Timo, du hast jetzt immer wieder gesprochen von diesem Smart-Trainieren, dass du jetzt smart trainierst. Wie kann man sich das vorstellen?
Wir können ja mal das klassische Beispiel Ausdauertraining nehmen, weil das ist das, worüber wir eh schon vorhin so kurz geredet haben in Bezug auf die Relevanz und die Wichtigkeit für Gesundheit. Und smart heißt, dass wir gar nicht immer intensiv trainieren müssen, um tolle physiologische Anpassungen im Körper zu haben. Man kann das ganz einfach mal runterbrechen in Bezug auf Ausdauer. Wir haben unterschiedliche Trainingszonen und jede Trainingszone führt zu anderen Anpassungen. Das Ganze, und so ist es so von der Datenlage her, gibt es ein schönes 5-Stufen-Modell, wo die ersten beiden Zonen ganz klassisch mit dem Titel Zone 1 und Zone 2, also mit LIT, Light Intensity and Training Endurance Zone. Zone 3 ist so ganz klassisch mit, also mit Intensity and Training Endurance Zone. Und Zone 4 und 5 ist so HIT, also High Intensity Training Endurance Zone. Und was die meisten Menschen einfach machen, ist, sich viel zu oft und viel zu viel in den hohen Herzfrequenzbereichen unterwegs sein. Und gerade im Ausdauerbereich, ganz klassisches Beispiel, was ich ganz am Anfang meinte, sich 30 Minuten Laufschuh anziehen und dann läuft man los bei einer Herzfrequenz von 140, nach 5 Minuten ist man plötzlich bei 145, nach 10, 15 Minuten ist man plötzlich bei 160 und nach 20, 25, 30 Minuten ist man plötzlich bei so 170, 175, also nahe 90% der maximalen Herzfrequenz. Und was haben wir eigentlich nur durchlebt? Wir haben alle Trainings so linear steigend nach oben durchlebt. Am Ende haben wir nochmal einen relativ starken Reiz in einer sehr hohen Herzfrequenzzone, für einen längeren Zeitraum wahrscheinlich. Und das ist so, ist es physiologisch gesehen, findet gar keine wirkliche Anpassung statt, weil, wie gesagt, jede Trainingszone zu anderen Anpassungen führt und irgendwie haben wir alles durchlebt. Und B, ist es fürs Nervensystem und generell für den gesamten Körper, für den Bewegungsapparat viel zu intensiv gewesen. Wenn man das jetzt mal einmal macht, zweimal macht, vollkommen fein, überhaupt nicht schlimm. Es gibt auch mal Workouts, wo man sowas machen kann. Wenn man das mal über ein halbes Jahr, über ein Jahr macht und einfach immer nur losläuft und einfach immer nur denkt, okay, ich laufe jetzt los und ich finde es richtig geil, dass ich nach 45 Minuten wieder ankomme und völlig am Ende bin und irgendwie, ich habe was getan für mich. Nein, es ist nicht smart, es ist überhaupt nicht smart. Im Gegenteil, Training, also das klassische Zone-2-Training, was jetzt ja zum Glück gerade mehr und mehr kommt, weil das gesundheitlich ein unglaublich großer Benefit bringt, ist das, wo wir uns zu 80-90% bewegen sollten. Das heißt, Zone 2 ist sozusagen das Fundament eurer Ausdauerleistungsfähigkeiten und wirkt gerade auch in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Longevity, unglaublich viele positive Vorteile in Bezug auf beispielsweise die Ökonomisierung des Herz-Kreislauf-Systems, die Verbesserung der Mitochondrien, das heißt, eure Kernkraftwerke der Zellen werden einfach stärker, robuster, können effizienter, ökonomischer arbeiten und liefern das gesamte Fundament, dass ihr dann, und das sollt ihr auch mal machen, mal ein, zwei Sessions habt, wo ihr auch mal richtig Gas geben dürft und auch sollt, weil auch zum Beispiel Zone 4, 5, also so im Bereich 88-93% der maximalen Herzfrequenz, sagt man so von der Datenlage, führt auch wieder zu anderen positiven Anpassungen, nämlich zum Thema VO2-Max-Verbesserung, das heißt, exakt diese Trainingszone, und da gibt es jetzt gerade auch mehr und mehr Daten zu, dass beispielsweise der VO2-Max-Wert ein unglaublich wichtiger Parameter für Longevity, für Langlebigkeit, für Gesundheit ist. Das heißt, mit dem Fundamentsaufbau könnt ihr langfristig eure VO2-Max nach oben hebeln. Das heißt, ganz einfach gesagt, LIT, Zone 2, ist das Fundament und HIT, Zone 4, ist der Hebel, um alles, was ihr habt, zu ökonomisieren, zu verbessern. Aber ihr braucht das Fundament. Und ja, das ist super, wenn ihr 45 Minuten lauft und ihr kommt vom Laufen wieder und denkt, ich könnte jetzt nochmal was machen, ich bin gar nicht kaputt. Aber genau das ist die Trainingszone, die ihr eigentlich haben wollt, weil diese Trainingszone zu ganz, ganz vielen tollen, positiven Anpassungen führt. Glaubt man nicht immer, ist aber so. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht dann noch ergänzend, weil ich das Thema einfach liebe und unfassbar wichtig finde. Das Thema Atmung hat mich so die letzten 2-3 Jahre nochmal ein bisschen mehr beschäftigt, ist es doppelt positiv gesund, wenn ihr zum Beispiel eure langsamen Läufe, und ja, das fällt am Anfang super schwer, durch die Nase macht. Das heißt, eine ganz entspannte...
Sorry, dass ich lache, Timo. Wir haben ganz frisch erst die Folge zur Nasenatmung rausgebracht und haben im Kontext eben zum Laufen und Sport auch darüber gesprochen. Deswegen ist es gerade sehr passend.
Ja, sehr gut. Ja, ich kann nur von meiner ersten Erfahrung sprechen, Nasenatmung. Ich dachte, ich sei gut und fit und laufe so los und dachte so, ich könnte mal so die Pace von der normalen Atmung. Und nach einem Kilometer musste ich erstmal stehen bleiben und dachte, Alter, ich kollabiere gleich. Es war im Schnitt eine Minute langsamer als sonst. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, der Körper adaptiert unglaublich schnell. Es finden ganz, ganz schnell ganz viele tolle Anpassungen im Körper statt durch eine reine Nasenatmung. Und wenn ihr das mal für 2-3 Monate macht, könnt ihr nahezu die Pace, die jetzt durch den Mund läuft, durch die Nase laufen und habt aber einen gefühlten dreifachen positiven gesundheitlichen Vorteil durch die Nasenatmung. Also Win-Win eigentlich nur. Und das meine ich mit smartem Programming. So habe ich gelernt. Und früher habe ich nahezu jede Ausdauersession eigentlich immer nur zu intensiv, einfach Hauptsache, ja komm, ich habe was gemacht, habe Intervallläufe, super cool, Körper war am Ende, danach gegessen, toll, super. Es ist nicht smart. Weniger ist mehr, nicht weniger Volumen, weniger Intensität ist mehr.
Ist auch etwas, was ich tatsächlich durch dich gelernt habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, das ist jetzt bestimmt auch 2 Jahre her oder so. Da habe ich irgendeinen neuen Trainingsplan von Daniel Huber gehabt und bin dann aus dem Gym gekommen und habe dann zu dir gesagt so, boah, ich habe keine Ahnung, ob das eigentlich gut funktioniert, weil irgendwie habe ich nach dem Training das Gefühl, ich könnte noch mal trainieren. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts gemacht. Und dann hast du halt gesagt, so solange irgendwie Progress da ist und du dich steigern kannst, ist genau das eigentlich das richtige Gefühl. Und siehe da, das war der Anfang von überhaupt Progression, weil ich in dem Moment gecheckt habe, wie viel ich die letzten Jahre eigentlich trainiert habe. Das ist jetzt zwar eher punkto Krafttraining gewesen, aber ich denke, das ist halt super über übertragbar, dass du halt nach dem Training dich nicht jedes Mal unbedingt so total ausgelaugt und jetzt muss ich erstmal 3 Stunden schlafen und ein Kilo Carbs essen. Ne?
Ist absolut so. Also gerade die Datenlage im Krafttraining zeigt ganz klar, du musst nicht bis ans maximale Muskelversagen trainieren. Es reicht bis nah ans Muskelversagen. Aber beispielsweise eine Kniebeuge kannst du mit einer RPE von 8 bis 9 machen. Das heißt, du hast noch ungefähr so 1 bis 2 Wiederholungen im Tank, was super ist. Aber du musst nicht eine Kniebeuge bis ans maximale Limit machen, weil das zentral nervös komplett ermüdend für den Körper ist und natürlich körperlich auch. Das heißt, die anschließende Regeneration wird einfach viel, viel länger sein und es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt kein Muss für den Körper, bis an dieses absolute Limit gehen zu müssen. Das heißt, ja, das ist super übertragbar aufs Krafttraining.
Ja, perfekt. Aber lass uns gerne nochmal kurz in dieser Zone 2 bleiben. Sind wir in der Zone 2? Ich frage jetzt einfach nur nochmal für die Zuhörerschaft im klassischen Grundlagenausdauertrainingsbereich. Und wenn ja, beziehungsweise wie würdest du das differenzieren und selbst definieren? Und was ist so eine Orientierung? Ne? Also wo wissen jetzt die Menschen, bin ich jetzt in Zone 2? Wie lange sollte ich zum Beispiel da auch trainieren? Und woran kann ich mich orientieren? Also puncto Herzfrequenz und solche Sachen. Ne?
Sehr gute Frage. Also Zone 1 und Zone 2 gehören sozusagen zusammen. Das wird unter halt oder klassifiziert mit dem Thema LIT. Zone 1 ist eher so der regenerative Lauf. Rein von der Datenlage sagt man so, das ist so 60-70% der maximalen Herzfrequenz. Und Zone 2 ist das, was wirklich euer Fundament bringt. Ist von der Datenlage her so 70-80%. Beim Laufen gibt man sogar bis 81-82%, weil beim Laufen tendenziell die Herzfrequenz höher ist als beim Fahrradfahren, weil es einfach systemischer, oder der Körper arbeitet einfach systemischer, verbraucht mehr Energie. Das heißt, die Herzfrequenz ist dann tendenziell mal 1-2 Schläge höher beim Laufen. Aber so rein von der Datenlage kann man ganz klar sagen, 70-82% der maximalen Herzfrequenz. Und es ist gar nicht so low, wie man denkt. Also mittlerweile sind die Zone 2 Sessions bei mir teilweise viel anstrengender als mal Intervalltraining. Beispielsweise habe ich auf dem Bike, auf dem Wattbike, unglaublich große Schwierigkeiten, mal richtig in Zone 2 reinzukommen. Also ich muss richtig ins Bike reintreten. So in Bezug auf 270, 280, 290 Watt sind so knapp 40 km/h, die ich fahren muss für eine ganze Stunde, für anderthalb Stunden, und ich muss richtig kämpfen, um in diese Zone reinzukommen, weil wenn ich langsamer fahre, dann bin ich nicht bei 75% der maximalen Herzfrequenz, sondern nur bei 65 oder bei 60. Das heißt, ich bin gar nicht in der Trainingszone drin, wenn ich nicht richtig reintrete beim Bike, während es beim Laufen viel entspannter für mich ist, in die Herzfrequenzzone reinzukommen. So geht es wahrscheinlich allen anderen auch. Und ja, andere gute Marker, wie man sich daran orientieren kann in Bezug auf die, ob man jetzt wirklich in Zone 2 ist, ist, wenn du das konstant mit einer Nasenatmung durchlaufen kannst, das ist mal ein sehr gutes Zeichen. Und wenn du, wie gesagt, nach der Session ankommst und denkst, cool, ich habe zwar was gemacht, aber ich fühle mich noch topfit, alles cool, alles super. Das sind so zwei gute Charakteristika, wo man mich sehr gut orientieren kann. Und es gibt seit neuestem, die habe ich auch aus einem anderen Podcast, und die klappt tatsächlich unglaublich gut, eine neue Formel, womit man sich sehr, sehr gut orientieren kann in Bezug auf die maximale Herzfrequenz, weil viele kennen vielleicht die maximale Herzfrequenz nicht so wirklich. Wenn man jetzt beispielsweise sich noch nicht selber so ausbelastet hat oder mal eine Laktatanalyse gemacht hat, gibt es eine gute Formel nach Fairball, nämlich 208 minus, Klammer auf, 0,7 mal Lebensalter. Also 0,7 mal Lebensalter und dann 208 minus das Ergebnis. Und da kommt bei mir zum Beispiel 187, 188 raus, und ich habe von meiner Laktatanalyse auch 188. Bei mir war, glaube ich, die Differenz nur um 1, bei ganz vielen anderen auch. Also es ist eine Formel, die relativ gut die maximale Herzfrequenz wiedergibt. Und dann Zone 2, um das Beispiel nochmal zu untermauern. Ich möchte jetzt in 70%, 75% der maximalen Herzfrequenz laufen. Wir rechnen dann einfach eure maximale Herzfrequenz, Beispiel 187 wie bei mir, mal die Trainingszone 0,7, und dann habt ihr genau den Herzfrequenzbereich, in der ihr trainieren wollt. Für etwas fortgeschrittenere Läden, wobei ich würde es auch eigentlich jeden Einsteiger empfehlen, gibt es nochmal die Formel nach der Herzfrequenzreserve, ist nochmal ein bisschen spezifischer, womit man einfach nochmal spezifischer sozusagen in die Herzfrequenzzone reinkommt, weil man da die Ruheherzfrequenz einer Person mit einbezieht. Das heißt, wir drei werden hier alle unterschiedliche Ruheherzfrequenzen haben, und wenn wir jetzt einfach nur alle die Standardformel nehmen, 187 mal 0,7, dann haben wir alle denselben Herzfrequenz, sind aber tendenziell vom Leistungsniveau ja alle unterschiedlich, und deshalb ist die Herzfrequenzreserve, die Formel nochmal so ein bisschen spezifischer und genauer, dass wir nochmal ein bisschen, ja, genauer reinkommen können.
Also ich habe wieder was gelernt. Ich muss ein bisschen anders laufen gehen, bedingt vom Alter her.
Nee, das denkst du dir jedes Mal, wenn du mit Timo sprichst.
Aber zu der Geschichte mit diesen Smart Trainieren und diesen unterschiedlichen Bereichen. Leute, es funktioniert wirklich. Ich habe es getestet. Timo hat mir die Tipps auch schon gegeben. Und wie du gesagt hast, am Anfang mit der reinen Nasenatmung, ich dachte auch, meine Lunge springt aus meinem Thorax raus.
Leider ja, leider ja.
Aber es geht relativ schnell.
Der Körper lernt schnell und das noch coolere ist, wenn ihr dann wirklich mal intensiv trainiert, weil durch die positiven Vorteile der Nasenatmung, also unabhängig davon, dass Nasenatmung oder generell die Atmung eh super wichtig ist, spürt ihr aber auch die positiven Effekte, wenn ihr mal in einer hohen Herzfrequenzzone dann reingeht, weil ihr seid einfach viel laktattoleranter gegenüber dem, was kommen wird. Deswegen, ihr könnt dann eh mehr performen und geiler performen, mehr Spaß haben bei den intensiveren Sessions. Von daher ist es, wie ich vorhin gesagt habe, eher so eine Win-Win-Sache. Aber ja, es ist ein bisschen tough am Anfang.
Bezüglich meiner Laufhistorie. Ich war ja auch früher Typ, Turnschuhe an, laufen, was das Zeug hält, am besten immer 10 Kilometer plus und kam dann nach Hause und war fix und fertig, konnte nichts mehr machen, wie du gesagt hast, am liebsten auf die Couch. Was sich bei mir auf Dauer dann rausgestellt hat, dass ich wirklich so kleine Wehwehchen bekommen habe. Und diese Wehwehchen haben mich dann oftmals nachdenken lassen, soll ich jetzt weiterlaufen? Dann war es bei mir auch so diese Gedankenspirale, nein, ich kann ja jetzt keinen Sport machen, weil wenn ich mich nicht bewege, dann nehme ich nicht ab, werde nicht besser und. Und habe diese Schmerzen ignoriert. Bin dann auch nicht zum Arzt gegangen. Gibt's da für unsere Zuhörerschaft, wenn die irgendwie schon merken, sei es jetzt im Kraftsport oder im Ausdauerbereich, dass zum Beispiel ein Kniegelenk leichte Zipperlein macht, hast du da irgendwie Tipps und Tricks, dass man sagt, hey Leute, probiert erstmal vielleicht das aus.
Schwierige Frage.
Bevor ihr zum Arzt geht.
Timo fragt jetzt nach dem Kontext.
Ja, nee. Ich kann vielleicht eine persönliche Erfahrung teilen, die ich jetzt kürzlich erst durchlebt habe und dann vielleicht ein, zwei Tipps dazu geben, weil das, was du gerade gesagt hast, passiert in der Praxis zu 99,9% immer. Also die Leute ziehen sich Laufschuhe an, laufen los, es klappt wunderbar für 4, 6, 7, 8 Wochen, manchmal für 3 Monate und irgendwann kommen die ersten Wehwehchen. Es ist immer so. Und deswegen wird Laufen auch leider zu Unrecht verteufelt, weil an sich ist Laufen eine unglaublich tolle Sportart, wenn man das Ganze effizient und ökonomisch macht. Und ich habe es exakt so gemacht, wie du es gerade gesagt hast, also wie ich es gerade selber gesagt habe. Ich bin vor 1,5 Jahren, vor 2 Jahren sehr spezifisch in das Thema Hyrox gegangen und ich dachte so, okay, ich wüsste, wie man läuft. Ich habe auch vorher schon mal hier und da eine Laufeinheit gemacht und ich habe viel Krafttraining gemacht, etc. pp. Und irgendwann kam das erste Wehwehchen an meinem Knie und ich wusste, dass ich am Knie was habe. Ich hatte vor 10 und 11 Jahren schon mal eine sehr schlimme Knieverletzung, Kreuzbandriss mit Innenmeniskus, Außenmeniskus, gibt es gar nicht mehr bei mir im Knie, Arthrose, Knorpelschaden 3. Grades, alles kaputt. Ich habe immer weitergelaufen, ich habe gar nicht auf meinen Körper gehabt, immer weitergemacht. Irgendwann war der Schmerz so stark, dass ich nichts mehr machen konnte. Das war so vor 2 Jahren. Ich musste unglaublich viele Wettkämpfe absagen, völlig egal, und ich konnte gar nichts machen. Und es wurde nicht besser. Ich habe pausiert, es wurde nicht besser. Dann habe ich Rad gefahren, habe Krafttraining gemacht, es wurde nicht besser. Und ich habe mich komplett gesträubt, zum Arzt zu gehen, weil was soll der Orthopäde machen, ohne Ärzten nahe zu treten? Aber ein Orthopäde hat meistens auch gar nicht die Zeit, sich mal mit Bewegung auseinanderzusetzen. Irgendwann nach 6, 7 Monaten, es ging nicht mehr, bin ich zum MRT gegangen, MRT-Bild, Radiologe hat gesagt, hey, Herr Tilkoff, Glückwunsch, Sie haben das Knie eines 80-Jährigen. In dem Knie ist nichts mehr drin. Ich sag so, ja, wusste ich eh schon, super, danke. Aber das war für mich der Weckruf, dass ich gesagt habe, okay, so geht's jetzt eh nicht weiter. Ich muss jetzt an bestimmten Dingen arbeiten. Und ich habe danach, und das tat mir in der Seele weh, und es gab auch ein paar Tränchen in der Zeit, weil ich an sich sehr gut in Form war. Ich war halt relativ fit. Aber ich habe 3 Gänge zurückgeschaltet mit meinem Laufstil. Ich habe konstant, und ich arbeite heute noch daran, über 1 Jahr an meinem Laufstil gearbeitet. Ich habe alles von Grund auf neu gemacht. Ich habe vorher Tempoläufe in einer 4er-Pace 3,50 gemacht und habe dann plötzlich Tempoläufe nur in einer 5er-Pace gemacht. Unglaublich deprimierend. Ich dachte gar nicht, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch kein Training. Ich bin aber da durchgegangen. Und heute kann ich sagen, ich habe auch das Training so ein bisschen spezifisch aufs Knie gemacht und heute kann ich sagen, ich laufe jetzt problemlos 70, 80, 90 Kilometer in der Woche. Völlig schmerzfrei, ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. Obwohl mir der Radiologe 3 andere Orthopäden gesagt hat, Herr Tegolf, Sport und Laufen bloß nicht mehr.
Können Sie vergessen.
Auf jeden Fall vergessen. Deswegen, das, was ich allen mitgeben kann, ist, und das sage ich wirklich allen Menschen, wenn es um das Thema Ausdauer geht, nicht einfach loslaufen. Holt euch lieber irgendwen, in Bezug auf, lasst mal eine Laufanalyse machen, lasst irgendwen, der sich mit Bewegung auskennt, mal da drüber schauen. Und das muss nicht 10 Stunden dauern. Halbe Stunde, eine Stunde reicht. Ihr habt ein Fundament, ihr wisst, woran ihr arbeiten könnt. Weil selbst ein Armschwung beim Laufen hat eine unglaublich große Auswirkung auf Stabilität, auf Ökonomie, auf Effizienz der Bewegung. Und wenn beispielsweise, jetzt ist nur ein reines Beispiel, das sieht man ganz häufig, dass immer nur ein Arm mehr schwingt als der andere, ihr werdet irgendwann automatisch, neuronal gesehen schon, mehr Probleme einseitig bekommen. Plötzlich zwickt immer nur die linke Seite. Also es kennt jeder, dass nur die linke Seite zwickt. Schulter, Knie, Hüfte. Es ist dann immer nur eine Seite, aber es ist komplett erklärbar. Deswegen würde ich ganz klar sagen, jemand, der ganz frisch mit Laufen anfängt und auch wirklich sagt, okay, ich möchte Laufen als Gesundheitsaspekt verbinden, weil mir gibt es total viel, mir macht es Spaß draußen, frische Luft etc. Super gesund. Sucht euch nur zum Start jemanden, der euch das mal zeigt. Und es muss keine Raketenwissenschaft sein, aber dass ihr von der Wahrnehmung her einfach mal auf 2, 3 Dinge achtet. Weil also ich will nicht sagen 100%, aber aus der Praxis heraus ist es einfach so, dass die meisten Wehwehchen einfach ankommen, wenn man einfach nur was macht. Und deswegen ist es so schade, dass Laufen ganz häufig verteufelt wird, weil es ist halt eine Sportart mit nahezu den meisten Verletzungen. Egal an was für Verletzungen. Also Achillessehnentendinopathie, Fersensporn, Knieschmerzen, an der Hüfte, Sprunggelenk, Fuß. Es sind jetzt nur mal so ein paar Sachen. Es sind noch viel mehr Sehnenverletzungen. Deswegen, ja, schwieriges.
Ich glaube, die Liste ist lang.
Die Liste ist sehr lang, schwierig. Und ich würde nicht so reden, wenn ich nicht selber durch das Dilemma gegangen bin. Und das war für mich eine super schwierige Zeit. Und ich habe es nie verstanden, warum ich, also ich habe es gar nicht verstanden. Und jetzt kann ich heute sagen, ich bin so dankbar, dass ich es gemacht habe, weil mein Laufstil heute so viel schöner, so viel besser, so viel effizienter ist, dass ich viel krasser, viel besser performe als vor 2 Jahren noch. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich immer noch mit demselben Bullshit-Laufstil rumlaufen, würde immer noch viel zu viel Zeit, unnötige Zeit ins Training investieren, würde immer nur gegen mich selber laufen, also gegen mich als Person und gar nicht mit mir zusammen. Und das ist so, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und meistens versteht man das ja immer erst irgendwann mal, warum einer Person das so passiert. Ich kann nur sagen, ich bin dankbar für die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich genau das jetzt allen Menschen einfach weitergeben möchte. Ja.
Und genau das macht dich am Ende des Tages aber auch so gut in dem, was du tust, weil du das eben alles selbst erfahren hast. Und ich finde das super schön, dass du sagst, du bist dankbar für die Zeit, weil dich das eben ganz, ganz viel gelehrt hat. Und auf der anderen Seite, also zunächst einmal wirklich danke für diesen persönlichen Einblick, den du auch hier mit deiner Geschichte eingegeben hast. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht nur für irgendwelche Anfänger, sondern eben auch für den einen oder anderen Hobby- und Profiathleten, der vielleicht gerade zuhört. Ne? Es ist ein saurer Apfel, in den man reinbeißen muss. Es tut weh, an der Stelle die Pobacken mal zusammenzukneifen. Und ja, auch dein Kiefer tut weh, weil du die Zähne zusammenbeißen musst. Und es darf mal ein Tränchen kullern, aber es ist einfach, also diese Kritik, da mal selbst reflektiert, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, okay, hole ich mir jetzt einen professionellen Blick von außen und lass mal drauf schauen, wie ich hier gehe, wie ich laufe, wie ich mich bewege, welchen Ursprung oder welche ursprünglichen Gründe könnten gewisse Bewegungsmuster eben in meiner Technik auch falsch haben. Und wir haben jetzt viel über das Laufen gesprochen, aber das lässt sich ja auch genauso gut in deine alltägliche Bewegung übertragen. Es geht ja nicht nur um eine Laufanalyse, es geht ja auch um eine Ganganalyse, die wir ja damals bei dir auch gemacht haben. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie du unseren Gang dir angeguckt hast und dann hast du gesagt, ja, Ekin, kein Wunder, dass dein linkes, keine Ahnung, was das damals war, auch Knie oder Schulter, dass das wehtut, so guck mal, wie du läufst. Ne? Und dann auch wieder mit Neuroathletik, also ich will jetzt gar nicht zu sehr in das Thema Neuroathletik rein, aber auch hier wieder, dein Körper, dein Nervensystem muss neuronal auf die Bewegung vorbereitet sein, die da gleich kommen wird und die nicht nur gleich kommt, gerade wenn du regelmäßig Sport machst, eine bestimmte Sportart treibst, dann muss das neuronal auch eingestellt sein. Und auch da gibt es ganz viele Tipps und Tricks und krasse, signifikante Datenlagen, was das alles mit dir, mit deinem Training, mit deiner Performance machen kann. Von der Atmung gar nicht reden. Also Atmung ist ja so das, wo ich mich gerade so voll drauf eingeschossen habe, mit Breathwork und hast du nicht gesehen. Das sind alles so Schrauben, an denen gedreht werden kann. Aber ich denke, gerade in puncto Schmerz, Technik, 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 egal wie lange du läufst oder egal, ob du am Anfang stehst.
Absolut. Ja, letztendlich geht es eigentlich mal nur darum, wie ökonomisch und wie effizient kann der Körper sich durch die Welt bewegen. Es geht eigentlich nur darum, weil der Körper möchte immer nur Energie sparen. Punkt. Weil der Körper möchte eigentlich nur überleben, der möchte gar nicht performen oder irgendwas erreichen, sondern das, was der Körper eigentlich als Nummer 1 Goal hat, ist Überleben. Und das können wir vor allen Dingen tun, indem wir Energie sparen. Also möchten wir, und das ist auch das Ziel, möglichst ökonomisch und effizient durch die Welt uns bewegen. Und genau deswegen ist so die technische Komponente, die Bewegungsökonomie, so, so wichtig. Jetzt nicht nur im Laufen, sondern vor allen Dingen auch im Gehen. Also das, was wir tagtäglich nahezu am meisten machen, ist uns ja durch die Welt bewegen. Der Durchschnittsbürger läuft so 4.000, 5.000 Schritte. Die meisten Zuhörer und Zuhörer hören, wahrscheinlich hier ein bisschen mehr wahrscheinlich, aber jetzt mal rein hypothetisch angenommen, ihr lauft 10, 11, 12.000 Schritte am Tag in einem sehr ineffizienten Gangstil, Laufstil, so das ist auch nicht 100% gut und auch allein schon diese Tatsache, genau das kann mit einer Ursache sein, nicht die Ursache kann mit einer Ursache sein, warum wir vielleicht mehr Schmerzen in dem und dem Bereich haben. Muss nicht, kann aber sein.
Wenn wir schon viel über Spazieren und Gehen sprechen, ne, wenn das Thema so ein bisschen in Richtung Füße gelenkt wird, wollen wir mit dem anderen Thema mal direkt andocken, Mel? Timo, wir haben dir ein Thema mitgebracht, dazu wurden uns einige Fragen gestellt und ich traue mich einfach, die Fragen nicht zu beantworten, weil das Thema einfach zu komplex für mein Wissen ist, beziehungsweise weil ich einfach ja demütig vor diesem Thema bin. Barfußschuhe. So, as you know, ich habe mir vor ein paar Jahren auch ein Stück weit durch deine Empfehlung und so hier und da natürlich ein paar Schuhe bestellt gehabt, durchprobiert gehabt. So habe ich für mich das ein oder andere Paar gefunden, was für mich ganz gut funktioniert. Aber nur weil es für mich funktioniert, heißt es ja nicht, dass genau diese Marke, dieses Paar Schuhe für jemand anders funktioniert. Und ich weiß, es gibt teilweise ganze Podcasts zum Thema Barfußschuhe. Deswegen einfach nur mal ganz, ganz grob. Für diejenigen, die damit überhaupt nicht konfrontiert wurden, beziehungsweise schon das ein oder andere wissen und sich jetzt einfach ein gutes Paar Schuhe zulegen wollen. Warum ist das so wichtig? Was hat das für einen Benefit, was hat das für einen Nutzen für uns, überhaupt Barfußschuhe zu tragen? Ist es was für jedermann? Und gibt es irgendwelche Empfehlungen dahingehend, wo wir mal hinschielen können an Marken gegebenenfalls?
Ja, fange ich mal rückwärts an, weil mittlerweile ist es im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eher ein sexy Thema, auch optisch gesehen. Also die Barfußschuhe heute sind anders, wie man es vielleicht noch früher so assoziiert hat in Bezug auf, das weiß ich auch ehrlicherweise nicht, ob ich das getragen hätte mit diesen Froschschuhen, glaube ich. Dass wir die gibt es heute auch noch, aber dass sie so... Ich kann es gar nicht bildlich, also ich stelle es mir gerade bildlich vor und denke mir so, okay, das wäre so grenzwertig, ob ich es jemals getragen hätte. Aber nee, mittlerweile gibt es echt unglaublich coole Marken, wo man wirklich nicht denken würde, das sind Barfußschuhe, auch für die Ladies. Ja, also.
Ich wollte gerade sagen, einigen siehst du das gar nicht mehr an mittlerweile, ne?
Überhaupt nicht mehr, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mittlerweile auch relativ coole Sneaker und ich nehme jetzt Tanzunterricht. Und meine Tanzlehrerin meinte so, das sind aber cool. Ja, ich werde jetzt Tänzer. So, und meine Tanzlehrerin meinte irgendwann so, das sind aber coole Schuhe, wo sind die her? Ich sag so, das sind Barfußschuhe. Wie, das sind Barfußschuhe? Ja, das sind Barfußschuhe. Also es fällt mittlerweile auf, dass Barfußschuhe auch schön sein können, ohne den Anschein zu haben, dass es Barfußschuhe sind. Und zu der...
Darf ich mal fragen, von welcher Marke die
von,
sind? Also deine
Tanz-Sneaker? Von Groundies.
Von Groundies, ah ja, okay, nice. Ja, von denen habe ich auch welche.
Also es gibt echt viele coole Marken. Ich habe zum Beispiel so zwei Marken, die ich einfach ganz cool finde. Ich trage zum Beispiel Vivo Barefoot für mehr so sportliche Sachen, also die ich durchgehend halt im Club trage oder sowas, beim Coaching. Und wenn ich mal schick rausgehe, dann trage ich ja meine Groundies, weil da war früher so ein bisschen immer die Sache, dass ich mit meinen Vivos durfte ich mit meiner Freundin nicht weggehen. Da hat die gesagt,
nee, also ganz ehrlich, das passt auch nicht. Also wenn du gerade so schick in so ein Restaurant essen gehst oder so und dann mit den Vivos, dann, sorry, nein, würde ich dich auch nicht mitnehmen.
Ja, das Problem ist, dass ich ja dann trotzdem sehr festgefahren bin und das trotzdem gemacht habe. Um aber den Streit aus dem Weg zu gehen, habe ich mir dann tatsächlich relativ schicke Schuhe von Groundies geholt. Also gar nicht so Anzugschuhe, aber so sehr schöne Stiefel, die wirklich echt gut aussehen, wo man auch nicht denken würde, okay, das sind Barfußschuhe. Ähnlich mit den Sneakern. Das heißt, Vivos nutze ich eher so für den sportlichen Bereich und Groundies ist bei mir zum Beispiel was ich so zum, geht jetzt nicht aus, aber wenn ich mal einmal im Jahr mal rausgehe, dann ziehe ich dann exakt diese Schuhe an. Aber nee, es sieht cool aus. Und zu der Frage davor, für wen ist das geeignet? Für jeden. Also wirklich für jeden, weil auch hier geht es wieder ganz krass um das Thema Gesundheit. Man könnte jetzt theoretisch eine ganze Podcast-Folge nur über das Thema Barfußschuhe machen, will ich gar nicht, aber ich will mal so zwei, drei wichtige Sachen herausstechen. Ich will gar nicht mit den Vorteilen von Barfußschuhen, sondern eher mit den Nachteilen von den klassischen Alltagsschuhen, die jeder von uns, die ich auch getragen habe, trägt. Und die zwei größten Probleme, die unsere Alltagsschuhe mitbringen, ist einmal fehlende Fußstrich-Zehenfreiheit vorne. Kommen wir gleich nochmal drauf ein, warum das so wichtig ist. Und die Schuhe, strich das Schuhwerk, ist sehr unbeweglich. Das heißt, wir kommen beim Gehen gar nicht in eine Art Supination rein. Das heißt, diese Abdruckphase kommen wir gar nicht 100% rein. Ist fürs Gehen, für den Gang, für den Laufstil aber super, super essentiell wichtig. Und vor allen Dingen auch hier wieder für Langlebigkeit, weil wir wollen ja auch noch im höchsten Alter mit der Muskulatur uns fortbewegen, die eigentlich auch zum Gehen da ist. Und das wird exakt oder sehr, sehr extrem durch diese klassischen Alltagsschuhe eingeschränkt. Man merkt es gar nicht so. Es ist aber so. Und es werden auch unglaublich viele verschiedene Fußverletzungen mit klassischen Alltagsschuhen in Verbindung gebracht, sowas wie Hallux Valgus. Man sieht es gerade bei den Ladies, dass der Groß sie sehr nach medial nach innen geht. Dinge wie Fersensporn, Achillessehnenopathie sind vermutlich mit Ursachen orientiert in Bezug auf klassische Alltagsschuhe. Heißt das jetzt, man darf nie wieder Alltagsschuhe tragen? Nein, auf gar keinen Fall. Wir sollten aber mehr in Richtung Balance gehen, dass hier Barfußschuhe eine unglaublich gute Alternative sein können, wenn wir das sehr smart wieder in den Alltag integrieren. Smart heißt, wenn ihr noch nie Barfußschuhe getragen habt, nicht von jetzt auf gleich jeden Tag nur noch Barfußschuhe tragen, sondern ganz, ganz, ganz entspannt Step-by-Step etablieren. Das heißt, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten pro Tag, dann wieder Pause. Zweiten, dritten, vierten Tag exakt wieder 15, 15 Minuten. Nach 2, 3 Wochen vielleicht mal steigern und nach 3 Monaten könnt ihr das Ganze auch mal 4, 5, 6 Stunden machen, weil eines der größten Fehler oder Schwierigkeiten bei Barfußschuhen ist, das zu frühe, zu plötzliche Tragen von Barfußschuhen und auch dann kommen wieder andere Schmerzen. Dann haben wir plötzlich mehr Spannung vorne am Schienbein, vielleicht mehr Spannung ums Knie rum, weil die Muskulatur plötzlich anfängt zu arbeiten. Das ist völlig ungewohnt für den Körper. Deswegen mein Rat, wenn ihr Barfußschuhe tragen wollt, ganz Step by Step das Ganze integrieren. Und jetzt kommt noch ein super wichtiger Faktor, warum ich wirklich sage, für jeden und vor allen Dingen für die älteren Menschen ist so das Thema Gleichgewichtssystem und Sensorik, also das vestibuläre System. Und das ist so, man sieht es ganz klar, dass Alltagsschuhe extrem die Sensorik unter der Fußsohle limitieren können, weil meistens die Fußsohle oder die Dicke der Sohle so groß ist, dass wir gar keinen wirklichen Kontaktpunkt mehr zum Boden oder zum Schuh generell haben. Und auch da können Barfußschuhe eine extrem gut große Brücke schlagen in Bezug auf die neu gewonnene oder die zurückbekommene Sensibilisierung der Sensorik unterhalb der Fußsohle. Und das spielt eine ganz große Rolle, wenn es um das Thema vestibuläres System geht und wenn es dann im hohen Alter um das Thema Stürze geht. Denn Stürze sind somit eines der Haupttodesursachen in Bezug auf Gebrechlichkeit. Wenn wir im hohen Alter mit 65, 70, 75 stürzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn beispielsweise das Becken bricht in Bezug auf die anschließende Rehabilitation, dass wir uns davon vollständig genesen. Und warum stürzen wir? Weil wir eine Missfunktion, eine Dysfunktion im Gleichgewichtssystem haben. Und da können Barfußschuhe wieder eine unglaublich schöne Brücke schlagen in Bezug auf schönes Training für das Gleichgewichtssystem. Das heißt, wir haben das bei unserer tatsächlich ältesten Klientin, die jetzt 16 Jahre bei uns ist. Muss immer die Story erzählen, weil die mit 64, hat vorher noch nie Sport gemacht, zu uns kam, weil sie wirklich 4, 5 Mal im Jahr gestürzt ist. Also zum Glück ist nichts passiert, aber es hätte was passieren können. Und dann haben wir ganz viel verschiedene Krafttrainingselemente mit eingebaut, Gleichgewichtstraining und die Klientin ist auf Barfußschuhe umgemünzt. Und jetzt stürzt sie 0,0 mehr und läuft immer noch, als wenn es keinen Morgen gibt. Und das ist halt super schön, wenn wir das Problem vom Gleichgewichtssystem, und auch da sagt man ganz klar, dass selbst wenn ein Problem da wäre, können wir das sehr, sehr gut auftrainieren, dass wir damit Schwierigkeiten wieder entgegenwirken können, beziehungsweise Problematiken, sodass wir dann irgendwann kein Problem mehr haben und super stabil uns durch die Welt bewegen und einfach die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass wir im hohen Alter stürzen. Und deswegen, ja, ich bin ganz großer Fan von Barfußschuhen, wirklich für jede Person, sowohl für Jung, Alt und alle Menschen, die dazwischen sind, wie wir.
Ich finde ja die Geschichte mit dieser älteren Dame, du hast uns die ja in der Ausbildung mal schon öfter vorgestellt und auch Videos gezeigt, stimmt, wie sich die entwickelt hat in Bezug auf gezieltes Training, Gleichgewichtstraining, das mit den Barfußschuhen, das wusste ich jetzt nicht, das ist vielleicht nach meiner Zeit dann passiert, aber es ist wirklich interessant und spannend zu sehen, was man oft mit Kleinigkeiten erreichen kann.
Das ist halt überhaupt nicht zu unterschätzen und vor allem haben wir jetzt gleichzeitig gesprochen? Ich glaube ja, nee. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen und ich finde das halt auch immer super witzig. Ich habe ja eine geile Analogie zu meiner eigenen Familie, wenn ich anfange, die ganzen Hausschuhe wegzuschmeißen. Also ich habe dann halt irgendwann bei meinen Eltern die ganzen Hausschuhe weggeschmissen, ne? Diese klassischen, die dann auch nach vorne schön geschlossen sind und eine sehr, sehr harte, dicke, fette Sohle. Ne? Oder jetzt auch bei meinem Bruder, ich habe erstmal alle Hausschuhe weggeworfen. Die drehen am Appel, ne? So, du kannst doch nicht die Hausschuhe wegschmeißen und wie sollen wir denn laufen und es ist so laut und es ist so kalt und mein Bein und meine Waden. Und dann merkt man schon, dass selbst die Bewegung, also das in der Wohnung spazieren, wir haben jetzt hier keinen 3000 Quadratmeter Villa, ne? In der Wohnung spazieren schon auf einmal Symptome verursachen kann. Und das zeigt aber zum einen natürlich, dass wir da in Babyschritten uns an das Training gewöhnen müssen, aber auf der anderen Seite eigentlich viel krasser die Erkenntnis, so, hey, was haben wir eigentlich alles verlernt und was haben wir mit unserem Körper über die letzten Jahre eigentlich gemacht? Ja. Und gerade bei den Älteren noch schlimmer.
Ja, 100%. Vielleicht da nochmal ganz wichtig, das habe ich zum Beispiel früher auch nie so wirklich gesagt, das habe ich so die letzten 1, 2 Jahre erst so wirklich nochmal verstanden, ist, dass ganz viele viele, die vielleicht auch irgendwelche Fußprobleme haben und dann auf Barfußschuhe umsteigen, weil man dann denkt, okay, jetzt wird alles besser. Ja, es wird wahrscheinlich auch einiges besser, aber, und das ist ganz wichtig, man darf die Verantwortung trotzdem nicht abgeben. Man darf nicht denken oder sagen, okay, ich hole mir jetzt Barfußschuhe und plötzlich ist mein Fersensporn weg. Nein, ihr müsst dann auch spezifisch daran arbeiten, vor allem krafttrainingstechnisch gesehen, dass der Fersensporn oder Achillessehenschmerzen oder die Knieschmerzen dann weggehen. Aber nur zu sagen, okay, jetzt hole ich mir Barfußschuhe und danach ist alles weg. Nein, Barfußschuhe sind toll und können das super gut ergänzen, aber ihr selber müsst daran arbeiten, dass dann die Schmerzen oder die Fußverletzung, egal was es ist, weggehen. Das ist super, super, super wichtig nochmal, dass man auch hier die Verantwortung nicht wieder, jo, mach mal und dann genau, sondern ihr selber
schön wegschieben.
Exakt, exakt. In allen Bereichen ist es ja ganz häufig so.
Aber das ist doch einfach. Das ist doch einfach für schön zu sagen, ja. Hey, ich bin nicht schuld. Ich möchte
ja,
keine
voll. Auf jeden Fall. Ja.
Was mir noch für eine Frage einfällt, weil du jetzt gesagt hast, eben mit diesem Fersensporn-Beispiel, Barfußschuhe tragen, spezifisch trainieren, rätst du es deinen Kunden, auch wenn sie Wehwehchen haben und am liebsten nicht trainieren würden, zu sagen, mach jetzt trotzdem was?
Training bei Schmerz? Mhm. Genau, ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also ich würde mich immer bewegen, aber, das ist ganz wichtig, A, nicht in den Schmerz reintrainieren, also wirklich nicht in den Schmerz reintrainieren, ganz wichtig. Es gibt unglaublich viele tolle, verschiedene, tausende Möglichkeiten, wie wir uns toll um den Schmerz herum trainieren können. Einfaches Beispiel, ihr habt Schmerzen bei einer Kniebeuge, wenn ihr in die volle Tiefe geht. Es gibt unglaublich viele Alternativen, wie beispielsweise eine Boxkniebeuge, dass ihr beispielsweise eine Kniebeuge macht, euch auf eine Box setzt und wieder aufsteht. Und wenn ihr beispielsweise bei der Bewegung keine Schmerzen habt, hey, go for it, super. Wenn ihr aber Schmerz habt in der vollen Range of Motion, würde ich das erstmal beiseite lassen. Aber die Aussage, wenn jemand Schmerzen hat, hey, jetzt machst du mal 4 Wochen komplett Pause, erfahrungsgemäß und aus der Praxis, wird das nicht die Schmerzen beseitigen. Im Gegenteil, versuchen herauszufinden, okay, was könnte die Ursache sein? Mal euch selber reflektiert betrachten, okay, wann fing vielleicht die ersten Schmerzen an? Was habe ich vielleicht anders gemacht? Habe ich vielleicht eine neue Übung integriert? Sitzt vielleicht die Technik nicht? Sind es vielleicht andere Parameter, weil Schmerz super multifaktoriell ist, weil Schmerz auch ganz viel korreliert mit eurem Stresslevel, mit eurer Ernährung, mit dem Thema Schlaf, mit dem Thema Mindset. Das heißt, reflektiert mal das Ganze ganzheitlich, also in allen Lebensbereichen, wenn vermehrter Schmerz und wenn vor allem chronischer Schmerz auftritt. Und von chronischer Schmerz sprechen wir schon, wenn das Schmerzmuster so 2, 3, manche sagen 4 Wochen durchgehend da ist, also Wochen, nicht Monate, dann sprechen wir schon über chronische Schmerzen, wo wir auf jeden Fall mal die Alarmsignale ein bisschen angehen sollten. Aber ja, ich würde tatsächlich immer wieder hier smart programmieren, wenn wir Schmerzen haben, weil es spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, es tut sogar eher gut und die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Schmerzen dann weggehen, weil wir uns bewegen und weil es dem Körper einfach gut tut, höher, als wenn wir nichts machen.
Kann ich nur aus eigener Erfahrung wieder bestätigen, dass jede Bewegung, egal ob du sie intensiv oder entspannt in Anführungsstrichen machst, immer besser ist wie gar keine Bewegung.
Absolut. Vielleicht noch eine Sache zu Barfußschuhen, um vielleicht das Thema noch abzurunden. Ich persönlich würde mit Barfußschuhen keinen Sport machen. Kein Sport heißt, Krafttraining mache ich, wenn komplett barfuß, also das mache ich schon. Laufen beispielsweise, weil die Frage auch ganz häufig kommt, hey, kann ich mit meinen Barfußschuhen joggen gehen? Da bin ich persönlich nicht so ein großer Fan von, weil hier gerade bei ganz vielen Laufstilen da draußen wir eine gewisse Art von Dämpfung von den Laufschuhen, die sie einfach mitbringen, brauchen, um ein bisschen gepolstert oder abgefederte Erschütterung besser abfedern können. Deswegen würde ich oder tendenziell gerade als Laufeinstieg, als Laufanfänger, aber selbst für fortgeschrittene Athleten eher nicht dazu raten, längere Distanzen mit Barfußschuhen zu machen und auch im Training immer mal wieder das Schuhwerk zu wechseln. Sei es jetzt beispielsweise bei einer Kniebeuge, mal mit Gewichtheberschuhen, mal mit normalen Trainingsschuhen, mal barfuß das Ganze zu machen, dass auch der Fuß immer wieder neuere Reize bekommt und immer wieder neu adaptieren kann und sich nicht an ein Muster festfährt und nur dieses Muster sozusagen beibehält. Deswegen vielleicht um das Thema Barfußschuhe nochmal in Bezug auf den sportlichen Kontext abzurunden.
Das war aber ein wichtiger Impuls. Ich merke das zum Beispiel auch bei mir, ne? Ich mache zum Beispiel Kniebeuge irgendwie aus Prinzip immer mit den Metcons, aber RDLs oder so gehen nur barfuß. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie Schuhe anzuhaben. Und ich glaube, es ist halt immer ganz gut, auch immer so eine das zu rotieren, ne? Immer wieder verschiedene Schuhwerke zu haben, auch da wieder im Training zu bleiben, auch die komplette Muskulatur eben individuell anzupassen und im Training zu bleiben.
Ja, voll.
Mit Blick auf die Uhr habe ich noch eine Frage, die ist aber wieder ein bisschen größer, aber nichtsdestotrotz, bevor ich sie stelle, Mel, hast du noch in irgendwie diesen Bezug, okay, du schüttelst schon den Kopf, dann
Ich komme mit meiner Frage dann nach deiner.
Okay, ich habe eine allerletzte Frage, die mir am Herzen liegt, Timo. Und das ist, wir haben jetzt viel über Training, wir haben viel über Sport und so gesprochen. Und die Zuhörerschaft darf aber trotzdem mal jetzt hier in der Klammer erfahren, dass du nicht nur Experte in diesem Thema bist, sondern dass du den Menschen, egal ob im Coaching oder für eine Einzelberatung oder, immer sehr ganzheitlich betrachtest. Und so geht es eben nicht nur um Leistungssteigerung und wie hole ich das Beste und das nächste bisschen aus mir heraus oder wie gehe ich mit Prävention, mit Schmerztherapie und so um, sondern es ist ja auch viel mit Recovery verbunden, was du eben angesprochen hast. Und deswegen zwei Fragen in eine verpackt. Wenn wir in puncto Nährstoffe ankommen, die ja extrem wichtig sind, egal ob wir über das Training sprechen oder über die Regeneration sprechen, gibt es jetzt gar nicht für die Anfänger, sondern wirklich für Menschen, die aktiv relativ viel hobbymäßig, also ich rede jetzt nicht von Profiliga, Sport machen, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel fernab von denen, die klassisch für die Gesundheit relevant sind, die du spezifisch für den Sport empfiehlst? Und gibt es da nochmal einen Unterschied zu irgendwelchen, ich will jetzt nicht mal konkret Empfehlungen nehmen, weil das ist ja auch immer so ein schmaler Gral, aber für Schmerzen, bestimmte Verletzungen, bestimmte Unterstützungen, ne, wenn hier und da eben doch mal das Knie oder die Schulter zwackt, wo du sagst so, hey, das sind so relativ safe Sachen, die du probieren kannst.
6 Fragen auf einmal kenne ich. Ich moderiere auch immer so schnell, so 11 Fragen auf einmal.
Okay. Können wir, okay. Aber wir sind auch in unseren Arten sehr ähnlich, glaube ich.
Fangen wir mal vielleicht bei dem Grundthema an Ernährung, weil Ernährung spielt eine ganz große Rolle, wenn es um das Thema Regeneration geht. Früher hieß es so, vielleicht einer der Mythen, um damit noch aufzuräumen, ich muss einen Proteinshake zum Beispiel trinken, unmittelbar nach dem Training für A, Muskelprotein-Biosynthese und B, für die Regeneration. Ist jetzt ein bisschen veraltet, ist nicht mehr ganz so. Allerdings gibt es schon ganz klar von der Datenlage, dass man sagt, man sollte schon nach einer intensiven Einheit innerhalb von 1 bis 2 Stunden die Glykogenspeicher wieder auffüllen. Und das können wir am besten tun durch Kohlenhydrate. Und auch da, und das ist super spannend, gibt es mehr und mehr Datenlage zu, wenn wir beispielsweise 0,4 bis 0,6 Gramm Proteine ergänzen zu den Kohlenhydraten, dass die Glykogenresynthese einfach verbessert, erhöht. Das heißt, die Glykogenspeicher, das, was euch Power gibt in einem intensiven Ausdauertraining, in einem intensiven Krafttraining, es füllt einfach schneller auf. Und das sollten wir schon so ungefähr 1 bis 2 Stunden nach dem Training machen. Und vielleicht da nochmal, weil auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist das Thema Open-Window-Effekt, gerade bei eher ambitionierteren Athleten. Open-Window-Effekt heißt, dass wir nach einem intensiven Training, nach einer intensiven Einheit, nach einem Wettkampf infektanfälliger sind. Und auch da zeigt die Datenlage tatsächlich, dass wir unmittelbar nach dem Training, und jetzt kommt es, bis zu 72 Stunden, vielleicht sogar bis zu 4, 5 Tage, je nachdem, wie intensiv das Ganze war, ein so großes Fenster aufhaben, dass wir einfach infektanfälliger sind. Und das Ganze, und deswegen ist die Ernährung wieder ganz, ganz wichtig, können wir auch ein bisschen eingrenzen, indem wir mehr Proteine nach der Einheit zu uns nehmen, also gerade nach einer wirklich intensiven Einheit, weil es einfach immunologisch unglaublich viele positive Vorteile mit sich bringt in Bezug auf Resynthese von den Muskeln, der Erschöpfung, vom Immunsystem her, allgemein regenerative Aspekte. Deswegen würde ich immer empfehlen, Kohlenhydrate, es gibt keine Pauschalformel, wie viel. Ich mache ganz gern, dass ich nach einer sehr, sehr intensiven Einheit esse ich so ungefähr, okay, ich bin jetzt vielleicht ein Extrem, ich esse so 2 bis 3 Gramm, jetzt denkt der ein oder andere, pro Kilogramm Körpergewicht, also das ist bei mir viel tatsächlich. Ich esse aber auch so 600-700 Gramm Kohlenhydrate am Tag, also wirklich viel. Aber ich esse schon so nach einer Session 150-200 Gramm Carbs und kombiniere das Ganze noch mit ein bisschen Eiweiß, einfach um die Glykogenspeicher relativ schnell wieder aufzufüllen, weil ich häufig auch zweimal am Tag trainiere. Deswegen ja, Ernährung, ganz, ganz wichtiges Thema nach intensiven Einheiten. Und supplement-technisch, es gibt ein Supplement, das teste ich jetzt seit 7 Wochen. Ich habe es in meiner letzten Podcast-Folge gesagt und ich muss tatsächlich sagen, ich habe Ekin, ich habe deinen Code benutzt, mehrmals, glaube ich.
Welchen?
Das kommt also, jetzt.
Warte, ja.
Das kommt jetzt. Ich habe, um mir vielleicht so ein bisschen ganz kurz auszuholen, so seit Oktober, September war ich völlig am Ende vom Energiemanagement. Ich war wirklich, morgens bin ich aufgestanden, ich war völlig am Ende, mittags war ich völlig am Ende, abends war ich völlig am Ende, leicht, also jetzt nicht depressiv, aber ich war halt völlig keiner, ich habe Bock auf gar nichts gehabt und ich habe irgendwann im März, April, habe ich was ausprobiert und zwar den schönen Herrn Cordyceps.
Ja, ich sag's immer wieder.
Ich schwöre. Yes. Ich schwöre.
Yes.
Bin ein neuer Mensch, seit sie mich kennt. Also meine Freundin kennt mich gar nicht mehr wieder. Hier kennt mich gar keiner mehr wieder. Aber das Coole ist, von der Performance her, ich habe nur noch Energie. Ich habe wirklich nur noch Energie. Manchmal denke ich, ich darf gar nicht trainieren an meinen Rest-Days, wo ich dachte, ich muss mich jetzt bremsen. Ich darf nicht heute trainieren, weil ich so viel an meinen Rest-Days habe, wo ich eigentlich früher mal froh war, mal Pause zu haben. Denke ich jetzt, Alter, ich bin jetzt gerade eh hardcore im Training, weil in 3 Wochen die WM in Nizza ist bei mir. Aber das Energiemanagement ist unfassbar hardcore, krass gut.
Cordyceps ist next level.
Wirklich?
Ich erzähle das seit 2 Jahren, aber ich finde es richtig krass, dass du das gerade hier nochmal sagst. Cordyceps ist einfach, weißt du, du hast so Laserfokus. Du hast vor allem, ich habe damals die Kombi mit Q10 genommen. Also ich habe wirklich mir nochmal übelst den Q10-Schub, Quercetin reingeballert, dann noch Cordyceps. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich kann das nicht mehr. Also ich konnte Kaffee nicht mal mehr riechen. Mhm. Nicht nur, dass ich es nicht mehr gebraucht habe, sondern ich konnte wirklich nicht mal mehr riechen. Und ich hatte Angst vor meiner eigenen Energie. Das klingt so super weird, aber ich glaube, das können ja Menschen verstehen, die dieses Level mal schon mal hatten.
Ja.
Und dennoch hilft es aber, also du bist nicht so aufgedreht und so ausgepusht wie bei Kaffee oder wie bei irgendwelchen anderen Mitteln. Du hast einfach nur so voll die Power, voll die Energie, voll den Fokus, voll die Klarheit.
Ja.
Und dennoch kommst du aber zur Ruhe, wenn dein System runterfährt. Und das finde ich halt so grandios geil.
Voll, genau. Ich kriege Gänsehaut gerade, weil das ist voll so meine Erfahrung aus. Ich komme wirklich aus dem Schwärmen von diesem Herrn Cordyceps nicht mehr raus. Es ist so brutal tatsächlich, deswegen, also das kann ich wirklich allen Menschen empfehlen tatsächlich. Ansonsten, von den Supplementen her, die wirklich, also eh jeder nehmen kann, ist sowas wie Kreatin, ist für allen Menschen eh super, super gut, unabhängig von Sportler oder Nicht-Sportler, weil es auch gut die Regeneration nochmal optimieren kann. Was auch sehr spannend tatsächlich ist, was super spannend jetzt ist, das kann ich selber schon wieder ein Riesenfass, ist das Thema Antioxidantien und Sport. Mhm. Ich habe tatsächlich, hat sich meine Meinung komplett geändert und habe ich früher hardcore Antioxidantien gemieden, weil Datenlage zeigt, ich nehme Antioxidantien nach dem Sport, nicht gut, weil Sport macht Entzündung, es kommt eine Entzündungskaskade, physiologisch gewollt, alles super, weil aus dieser Entzündungskaskade machen wir Fortschritte, also perfekt, und Antioxidantien nach dem Sport können diesen Mechanismus einfach hemmen. Das ist in der Theorie 100% alles fein. Mittlerweile nehme ich trotzdem Antioxidantien, weil Leistungssportler beispielsweise oder generell Menschen, die viel Sport machen und vielleicht viel Stress haben und einen ganz anderen Alltag haben, eine ganz andere Balance haben, weil letztendlich geht es in diesem Konstrukt, was ich gerade gesagt habe, eigentlich nur darum, dass wir ein Gleichgewicht haben zwischen freien Radikalen und Antioxidantien, dass es immer in Balance ist. Und wenn wir beispielsweise ganz, ganz viel trainieren und ganz viel Stress im Job haben und immer viel on fire sind und beispielsweise, und das ist auch super wichtig, viel Ausdauertraining machen und jeder Atmungsvorgang freie Radikale macht, was ganz normaler Prozess im Körper ist, was überhaupt nicht schlimm ist, führt das irgendwann dazu, dass die freie Radikale immer mehr werden. Und wenn wir dann von der Ernährung her vielleicht nicht antioxidativ größer essen, also gerade so Vitamin C reicher uns einfach ernähren, dann kann es sein, dass wir aus dem Gleichgewicht kommen und tatsächlich, weil wir einfach viel Sport machen, viel trainieren, viel im Job sind etc. pp., dadurch dann mehr krank- und infektanfällig werden. Und genau das habe ich beispielsweise auch durchlebt. Und jetzt nehme ich beispielsweise auch meine Antioxidantien abends. Ich würde es jetzt nicht unmittelbar nach dem Training machen, aber man kann ganz klar sagen, und da gibt es auch von der Datenlage her Sachen zu, dass man so im Abstand von 6 bis 8 Stunden, da ich eh meistens morgens trainiere, dann abends zum Schlafen meine Antioxidantien nehme. Und ich kann euch sagen, ich habe gar keinen keine Leistungsstagnation. Im Gegenteil, ich mache unglaublich viele Fortschritte, weil ich auch einfach gesund bleibe. Das ist super, super wichtig. Deswegen ja, im gewissen Kontext können auch Antioxidantien für die Regeneration super sinnvoll sein bei Sportlern. Und ansonsten Basics, Magnesium, Omega, Vitamin D, aber das kennen wahrscheinlich eh alle schon von euch.
Ja, das ist, gibt es nochmal spezifisch, das war der letzte Teil der 800 Fragen, die ich hatte, bei Schmerzen. Also exakt. Ich will so ein bisschen auf Glucosamin, so in die Richtung.
Ich habe mich ja relativ viel für meine Knie-Knorpel-Problematik informiert, was man so ergänzend nehmen kann. Ich kann nicht sagen, ob das mit geholfen hat, vermutlich schon. Wo ich den größten Effekt gemerkt habe, ist bei mir Weihrauchextrakt. Also das ist schon was, wo man auch sagen kann, gerade in den ganzen Gelenksentzündungserkrankungen, in Anführungsstrichen, kann Weihrauchextrakt extrem gut helfen. Was ich auch nehme, ist Glucosamin und das Chindroitin. Das ist bei mir so ein Kombimix, was auch zusammen ist. Das wirkt sehr, sehr gut. Ich überlege überlege, ich habe noch eins.
Ich habe MSM im Einsatz, ist das vielleicht eins?
Ah, ist auch sehr, sehr gut, habe ich noch nicht benutzt. Steht aber auch auf der Liste drauf. Mhm. Auch sehr, sehr gut, gerade bei Gelenksachen, super. Mhm. Bei mir ist zum Beispiel auch immer, ich will halt eher mal nur ein paar Dinge testen und nicht zu viel auf einmal. Und ich hatte damals halt das Glucosamin und das Weihrauchextrakt zusammengenommen. Das wirkt zum Beispiel super gut. Was ich teilweise noch nehme, wo man auch ganz klar sagen kann, das wirkt auch sehr, sehr gut antientzündlich, ist die Geschichte mit Kurkumin beispielsweise. Wirkt auch gut, hat auch viele andere positive Vorteile noch. Aber meine beiden Supplemente für meine Kniegeschichte ist das Glucosamin und die Weihrauchextrakt-Geschichte. Also damit komme ich super, 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 super gut klar.
Mega nice. Also da ist ja schon unglaublich viel Input mit drin gewesen. Ich habe gestern ganz, ganz frisch nochmal eine ganz neue Info aufgesaugt. Vielleicht kennst du die nicht, deswegen gebe ich dir die gerne mal mit. Punkto MSM. Ich habe nämlich MSM jetzt ein paar Monate, also ich mache das auch wie du, nur dass ich die Dinge versuche im Einzelnen zu testen. Also habe ich Glucosamin und Chondroitin habe ich rausgenommen. Mhm. Ich habe MSM alleine reingenommen. Habe dann das, ich glaube, 2 Monate oder so genommen, weil ich auch tatsächlich ein Thema hatte diesbezüglich, also mit Schmerzen. Und es hat irgendwie überhaupt nichts gemacht. Und dann habe ich aber die ganzen Studienergebnisse gelesen und ich habe die ganzen Wirkweisen von MSM gelesen, dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und dann habe ich irgendwann die Dosis radikal verdreifacht und siehe da, auf einmal fängt das Ding an zu wirken. Also ich war einfach viel zu niedrig dosiert für das, was ich wahrscheinlich gebraucht habe oder die Wirkung, die ich bei mir selbst zu spüren bräuchte, gesehen habe. Und gestern habe ich ganz jüngst erfahren, dass jetzt sehr starke antioxidative und antimykotische Wirkungen dem MSM nachgewiesen werden in puncto Darmgesundheit. Mhm. Also es gibt bestimmte Bakterien und Parasiten, die gerade im Verdacht stehen, dass MSM sie sehr, sehr stark bekämpfen kann und somit eben künftig maybe als auch Supplement zugelassen wird für konkret diese Region.
Wusste ich ja noch nicht.
Also es gerade schwappt so ein bisschen aus Amerika gerade rüber, wird gerade ganz viel dran geforscht, fand ich sehr spannend und dachte, ich streue das jetzt hier einfach mal mit rein, wollte fließen.
Natürlich aus Amerika, bloß nicht aus Deutschland.
Ja, ja, bloß nicht. Bloß nicht.
Wir brauchen da ein bisschen, bis das kommt.
Aber dafür gibt es ja uns.
Absolut, ja. Absolut.
Oh, perfekt.
Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, sehr gerne.
Mich hat es mega gefreut, dass du ohne großes Nachfragen gleich zugesagt hast.
Ja, klar.
Und eine Frage habe ich noch, was dein größter Gesundheitshack ist, den du gern raus in die Welt tragen willst.
Dankbarkeit.
Boah, mein Herz.
Es hat mein Leben verändert, wirklich. Und das meine ich so, wie ich sage. Nicht Krafttraining, nicht Ausdauertraining, sondern für mich ist es wirklich, und nicht Schlaf, sondern für mich ist es Dankbarkeit auf alle Lebensbereiche. Also ich kann gerade offen sagen, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu stehen mit dieser, in diesem Raum und mit euch zu reden. Und ich will nichts, gar nicht auf andere Menschen, aber ich bin einfach dankbar, dass ich das gerade machen kann. Punkt. Mehr will ich nicht sagen. Also für mich hat Dankbarkeit in den letzten Jahren einen so großen Stellenwert eingenommen, dass es meine Gesundheit so verändert hat und mich selber komplett verändert hat. Deswegen, ja, Dankbarkeit.
Boah, ich bin dezent sprachlos. Es rührt mich von Herzen. Ich finde das so, so, so schön, das auch von dir zu hören. Also vielleicht nochmal kurz, um das Ganze abzurunden, Timo. Ich bin unglaublich glücklich, dass du hier bist, dass wir mit dir nochmal sprechen dürfen. Ich bin unglaublich froh, dich nach so langer Zeit eigentlich auch mal in einem anderen Format hier zu erleben und also das Herz, das tanzt gerade, weil die Antwort wirklich so, so, so schön war und ich würde sagen, an der Stelle kriegst du trotzdem nochmal das letzte Wort, um den Menschen gegebenenfalls nochmal mitzugeben, wenn sie jetzt natürlich gespannt sind, wo sie mehr über Training, über Bewegung, über Gesundheit etc. erfahren können, dass du denen nochmal ein bisschen was an die Hand gibst und
Ja, vielleicht nochmal dazu ganz kurz, ich habe mich selber die Einladung gefreut, ich liebe das grundsätzlich einfach Wissen nach draußen zu transportieren, um einfach auch andere Menschen, das ist so mein Motto, zu inspirieren für vielfältige Themen, egal um was es geht. Und deswegen haben wir auch selber einen Podcast, das heißt, ihr könnt uns oder mich und meinem Podcast-Kompagnon, dem Björn, selber auch finden auf Spotify oder auf Apple Music, der Strong for Life Podcast oder Strong Move Podcast. Und ansonsten findet man mich nochmal auf Instagram, coach.timotekolf, glaube ich, habe den Namen noch nie so wirklich angegangen, aber ich glaube, das müsste der sein. Und ja, genau, das vielleicht noch dazu.
Ich muss gerade kurz eben parallel mal nachgucken, ob du noch so heißt.
Nee, aber es könnte gut sein, ja. Es könnte gut sein.
Aber wir verlinken natürlich alles auch in den Shownotes, euren Podcast, dein Insta-Profil. Dann finden dich auch die Leute, die jetzt den Podcast hören, egal zu welcher Uhrzeit. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir wünschen uns gerne Kritik, Feedback und auch eine 5-Sterne-Bewertung von euch. Bis zur nächsten Folge.
Ciao, Leute.
Ciao.